NDR Info. Echo des Tages.
I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning.
Die Lady mit dem Attribut eisern zu sein, die ihre Meinung nicht ändern wird, auch wenn es alle anderen tun, ist tot. Margaret Thatcher wurde 87 Jahre alt. Ein Nachruf am Ende der Sendung. Und damit guten Abend und willkommen im Echo des Tages. Zunächst weitere Themen im Überblick. Merkel und Putin eröffnen Hannover-Messe, weltgrößte Industrieschau zwischen Politik und Protest. Dazu heute auch der Kommentar. Außerdem Offshore-Leaks, Europas Steueroasen bröckeln. Wir berichten über eine neue Eskalationsstufe im Nordkorea-Konflikt, den Holocaust-Gedenktag in Israel und am Ende der Sendung dann, wie gesagt, ein Nachruf auf Margaret Thatcher. Im Studio begrüßt sie Claudia Benoit. Unser erstes Thema. Es ist der erste Tag der weltgrößten Industrieschau, der Hannover Messe. Russland ist dieses Jahr Partnerland. Vor dem Hintergrund der Razzien in ausländischen Nichtregierungsorganisationen geriet das Treffen Putin-Merkel zum Balanceakt. Die Kanzlerin verlangte, dass solche Organisationen ohne Angst in Russland arbeiten können müssen. Russlands Präsident pochte dennoch auf Kontrollen in seinem Land. Und beim Messerundgang geriet die Wirtschaft zunächst erneut ins Hintertreffen, als barbusige Demonstrantinnen gegen Putins Menschenrechtspolitik demonstrierten. Aus Hannover, Angela Hübsch.
Blitzartig stürmten mehrere halbnackte Frauen schreiend auf Wladimir Putin zu. Putin, Diktator. Diktator Putin war einer ihrer lauten Rufe. Die Personenschützer des russischen Präsidenten und die deutsche Polizei überwältigten die Aktivistinnen und führten sie ab. Für die Messe AG war das kein Grund, den Rundgang abzubrechen. Spontane Proteste kann es laut Messesprecher Hartwig von Sass immer mal geben.
Wichtig ist für uns, dass der Rundgang ungestört weiterlaufen konnte, zu keiner Zeit eine tatsächliche relevante Sicherheitsgefahr für die Delegation bestanden hat. Wir wissen auch, dass der russische Präsident Putin und die Bundeskanzlerin Merkel sehr gelassen auf die Situation reagiert haben und ihren Rundgang fortgesetzt haben.
Mit großem Interesse schauten sich Merkel und Putin zum Beispiel riesige Windkraftanlagen an. Russlands Präsident hätte solche offenbar auch gerne bei sich im Land, warb persönlich auf Deutsch um Investitionen und klärte seine Dudes-Freundin Angela über die Wetterverhältnisse seiner Heimat auf.
Russland auch schon taugen?
Nein, derzeit überhaupt noch nicht.
Später. Schauen wir mal.
Es gibt keinen Wind in Russland.
Doch, es gibt genug.
Merkel und Putin informierten sich bei einem russischen Unternehmen über energieeffiziente Züge für die Moskauer U-Bahn und VW zeigte spritsparende Automotoren. Die beiden gingen während des Rundgangs auffallend freundschaftlich miteinander um. Merkel betonte die Bedeutung der engen wirtschaftlichen Kooperation zwischen Deutschland und Russland.
Es ist ein gutes Zeichen, dass Russland das Gastland auf der Hannover-Messe ist, denn der Wohlstand in Russland steigt. Damit haben die Märkte, die auch die Menschen versorgen, wie zum Beispiel der Automobilmarkt, eine sehr gute Position. Und es gibt eine Vielzahl von Kooperationsprojekten und es gibt eine Vielzahl auch von jungen russischen Unternehmen, die dieselben Ansprüche haben.
Auch der russische Präsident zeigte sich beeindruckt.
Wir haben gesehen, wie grandios, inhaltsreich und interessant die Messe ist. Ich habe eine gute Stimmung gesehen, dass russische und deutsche Vertreter aus Wirtschaft und Industrie zufrieden sind damit, wie sie zusammenarbeiten. Sie sprechen von großen Perspektiven ihrer Arbeit. All das ist dienlich für die Wirtschaft unserer beiden Länder und die Völker unserer Länder.
Auf der Hannover Messe zeigen in dieser Woche rund 6.500 Aussteller aus 62 Nationen ihre Neuentwicklungen aus dem Bereich Industrie. Russland ist mit 160 Ausstellern dabei, so vielen wie nie zuvor auf einer Messe außerhalb des Landes.
Deutschlands Industrie setzt alle Hoffnungen auf einen Wachstumsschwung in der zweiten Jahreshälfte. Die Branchenverbände waren sich bei der Hannover-Messe einig, dass vieles in dem stark exportabhängigen Wirtschaftszweig darauf hindeute. Und welche Rolle spielt dabei Russland? Katrin Schmidt kommentiert.
Sollte man mit den Russen Geschäfte machen, geht die altbekannte Rechnung auf, Wandel durch Handel. Die Fragen sind in diesen Tagen wieder besonders beliebt, aber sie gehen an der Realität vorbei. Denn deutsche Unternehmen haben sie längst beantwortet. Im vergangenen Jahr wurden so viele Waren zwischen Deutschland und Russland hin und her gehandelt wie noch nie. 6.500 deutsche Unternehmen sind in Russland aktiv, darunter die größten ihrer Branchen, E.ON, Volkswagen, Beiersdorf und Siemens. Für die deutschen Maschinenbauer ist Russland bereits der fünftgrößte Absatzmarkt und soll stetig weiter wachsen. Noch Fragen? Die deutschen Unternehmen zumindest stellen sie kaum. Schutz von Persönlichkeitsrechten und vor staatlicher Willkür ließen sich ja schließlich nicht in die Verträge schreiben. Eine Standarderklärung auch an den Messeständen in Hannover. Man gibt sich demütig. Niemand will sich seine Chancen auf dem größten europäischen Markt entgehen lassen, geschweige denn auf den Zugang zum schier unendlichen Rohstoffreichtum verzichten. Dafür nimmt die deutsche Wirtschaft dann auch erstaunlich viel in Kauf. Rechtsunsicherheit und Korruption machen Russland zum Gegenteil eines Investorenparadieses. Dazu ist die Infrastruktur außerhalb der Metropolen schlecht. Es finden sich kaum geeignete Zulieferfirmen und gut ausgebildete Fachkräfte sind noch deutlich schwerer zu finden als zu Hause. Vielleicht sollten sich die deutschen Unternehmen deshalb eine Frage doch endlich mal stellen. Ist es wirklich angemessen, als schüchterner Juniorpartner aufzutreten? Deutschland ist immerhin der zweitgrößte und dabei der wichtigste Handelspartner Russlands. Mehr noch, die russische Wirtschaft ist darauf angewiesen, von den deutschen Partnern zu lernen. Denn sie tut sich mit modernster Technik und Innovationen erstaunlich schwer. Ein stabiler Mittelstand ist quasi nicht vorhanden und das Ausbildungssystem ist marode. Während Präsident Putin in seiner ersten Amtszeit keine Gelegenheit ausließ, von Modernisierung zu reden, schweigt er darüber inzwischen lieber. Denn in puncto Wachstum haben andere Schwellenländer Russland längst abgehängt. Eine ziemliche Schmach für den häufig so unkooperativen Riesen Russland und für die deutsche Wirtschaft eine Gelegenheit, die Spielregeln dieser Handelsbeziehung aktiver mitzugestalten. Sie könnten und sie sollten es sich zumindest leisten, auf bessere Bedingungen für Investoren zu pochen und dabei klarzumachen, dass langfristig gute Geschäfte auch und vor allem auf Vertrauen basieren.
Katrin Schmidt kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Offshore-Leaks. Das weltweite journalistische Rechercheprojekt über Steueroasen erzeugt offenbar auch einen gewissen politischen Druck. Die Enthüllungen scheinen das Vorgehen gegen Steuerparadiese zu beschleunigen. Schneller als wohl zu erwarten war, lenkt nun auch das Großherzogtum Luxemburg ein, das stets bestritt, ein Steuerparadies zu sein. Künftig sollen Konten in Luxemburg nicht länger vor dem Fiskus aus anderen Staaten abgeschirmt werden. Christoph Prössel informiert.
Das Interview des luxemburgischen Finanzministers Luc Frieden sorgte in Brüssel für Verwunderung und auch für Freude. Luxemburg sei keine Steueroase, hatte der Politiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Der internationale Trend gehe zum automatischen Informationsaustausch und den lehne seine Regierung nicht mehr strikt ab. Luxemburg wolle eine verstärkte Zusammenarbeit mit den ausländischen Steuerbehörden. Diese Sätze gelten als Kehrtwende, denn bislang wehrte sich Luxemburg gegen einen automatischen Datenaustausch und beanspruchte für sich Sonderregeln, genauso wie Österreich. Alle anderen 25 EU-Länder wollen eine Regelung für mehr Transparenz durchsetzen. Dabei geht es darum, dass die Staaten Informationen über Sparkonten und Zinserträge weiterleiten. Dann wäre es also nicht mehr möglich, Zinsen auf Vermögen im Ausland zu kassieren und diese Einkünfte der Steuer nicht zu melden. Nun hofft die EU-Kommission, dass auch Österreich einknickt. Sprecherin Ima Trainer.
This has been blocked for some time now by Austria and Luxembourg, and we would hope that there would be very swift agreement on this.
Diese Richtlinie haben Österreich und Luxemburg lange blockiert und wir hoffen, dass es nun bald eine Einigung geben kann, sagte die Sprecherin. Eine strenge Richtlinie kann Schlupflöcher schließen und gibt uns ein starkes Instrument gegen Steuerflucht in Europa. Luxemburg, die Schweiz und Österreich hatten sich 2009 bereit erklärt, bei Verdacht auf Steuerhinterziehung oder andere Straftaten im Einzelfall ausländischen Behörden Auskunft über Bankguthaben zu geben. Aber eben nicht automatisch und ohne Verdacht. Auch wenn Luxemburg auf seine Nachbarn zugeht, Österreich bleibt hart. Außenminister Michael Spindelegger.
Das Bankgeheimnis, wie wir es in Österreich definieren, als Schutz der Privatsphäre und dem Datenschutz, der damit verbunden ist, das muss bleiben.
Österreich sei keine Steueroase, sagte Spindelegger. Doch für viele in Brüssel ist klar, alleine lässt sich der Widerstand nur schwer aufrechthalten.
Der Diktator in Pyongyang hat nach tagelangem Säbelrasseln einen Rüffel aus Peking und auch aus Moskau erhalten. Der bisherige Verbündete China warnte vor weiteren Provokationen, ebenso Russland und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Das Regime blieb auf Konfrontationskurs, schloss den mit Südkorea betriebenen Industriepark in Kaesong an der gemeinsamen Grenze. Einzelheiten von Martin Fritz.
Auf der koreanischen Halbinsel ist es zum nächsten logischen Eskalationsschritt gekommen. Nordkorea hat den Betrieb des innerkoreanischen Industriegebiets bei Kaesong vorübergehend eingestellt. Die über 50.000 nordkoreanischen Arbeiter, die dort für mehr als 120 südkoreanische Firmen überwiegend einfache Waren zu Niedriglöhnen fertigen, werden abgezogen. Man wolle prüfen, ob die Industriezone künftig weiterbetrieben werde, erklärte ein Parteifunktionär. Wie bei jedem Schritt in dieser Korea-Krise begründete das Regime in Pyongyang sein Vorgehen mit dem Verhalten der anderen Seite, so das Staatsfernsehen am Nachmittag Ortszeit. Wegen der rücksichtslosen Aktionen der südkoreanischen Kriegstreiber ist es unmöglich geworden, die Industriezone so wie bisher weiter zu betreiben. Mit dem Auszug aus Kaesong reagiert der Norden zum einen auf die laufenden Militärmanöver von Südkorea und den USA. Zum anderen verweist man auf unannehmbare Provokationen, die die Würde des Landes verletzen. Das dürfte sich auf südkoreanische Aussagen beziehen, wonach der kommunistische Staat von den Deviseneinnahmen aus Kaesong abhänge. Die südkoreanischen Arbeitgeber zahlen jährlich geschätzte 100 Millionen Dollar an Lohn an Nordkoreas Staat. Die Erklärung aus Pyongyang ließ offen, wie man mit den etwa 600 Südkoreanern verfahren will, die sich noch in der Industriezone aufhalten. Den nächsten Schritt machte der Norden vom Verhalten des Südens abhängig. Vermutlich geht man davon aus, dass Seoul seine Landsleute auffordert, den Gewerbepark zu räumen. Kurz vor der Entscheidung hatte der südkoreanische Finanzminister Hun Oh-sok die Blockade der Industriezone heftig kritisiert. Die Sperrung ist ziemlich lächerlich. Dadurch leiden kleine und mittlere Firmen, die dort produzieren. Vielleicht glaubt Nordkorea, es hat nichts zu verlieren. Aber so kann es auch nichts gewinnen. Ungeachtet der Entwicklung im innerkoreanischen Industriegebiet hat die Regierung in Seoul Äußerungen über einen möglichen weiteren Atomtest von Nordkorea relativiert. Bei den Aktivitäten auf dem Testgelände im Nordosten scheine es sich um Routinearbeiten zu handeln. Nach Ansicht des Vereinigungsministeriums steht ein weiterer Atomtest nicht unmittelbar bevor. Unterdessen hat China den Druck auf Nordkorea erhöht. Indirekt übte Staats- und Parteichef Xi Jinping scharfe Kritik an Nordkorea, ohne den störrischen Nachbarn beim Namen zu nennen. Niemandem dürfe erlaubt werden, eine Region oder sogar die ganze Welt für selbstsüchtige Zwecke ins Chaos zu stürzen, sagte Chinas Präsident. Einen Ausweg aus der Krise sieht Peking vor allem in direkten Gesprächen zwischen den USA und Nordkorea. Diese bilateralen Verhandlungen sind vermutlich auch das Ziel des jungen Machthabers Kim Jong-un.
Eine Exportnation wie Deutschland braucht seine Meere. Bei der Nationalen Maritimen Konferenz, die heute in Kiel eröffnet wurde, ging es denn auch um die deutschen Seehäfen, den notleidenden Schiffbau und die Optimierung der Handelswege. Auch die schleppende Sanierung des Nordostseekanals ist Thema. Die Kanzlerin flog direkt von der Messe in Hannover zur nächsten Eröffnungsrede in Kiel. Von dort berichtet Uwe Niebar.
Der Bund steht zur maritimen Wirtschaft, will aber von Sonderprogrammen für die Branche nichts wissen. Das ist in aller gebotenen Kürze die Auftaktbotschaft der Kieler Konferenz. Deren rund 800 Teilnehmer diskutieren noch bis morgen Mittag die aktuelle Lage und die Perspektiven von Schiffbau und Schifffahrt, Häfen und Meerestechnik, Offshore-Windparks und Piratenbekämpfung. Noch vor Beginn stellte der maritime Koordinator der Bundesregierung, Hans-Joachim Otto, klar, dass die meeresbezogene Wirtschaft für die Exportnation Deutschland strategisch unverzichtbar und ihre Stärkung selbstverständlich sei. Von konkreten Finanzzusagen nahm Otto Abstand. Auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel kein Wort dazu. Sie beschränkte sich darauf, die Rahmenbedingungen der Branche zu bestätigen. Und sie bekannte sich ausdrücklich zur Sanierung des Nordostseekanals und der geplanten Elbvertiefung. International werde genau beobachtet, wie schnell die Bundesrepublik diese Maßnahmen umsetze. Deutschland stehe im globalen Wettbewerb.
Solche Infrastrukturausbauaufgaben, wie sie jetzt beim Nordostseekanal vor uns liegen, aber wie sie auch zum Beispiel bei der Elbvertiefung des Hamburger Hafens vor uns liegen, sind von größter Bedeutung für die Zukunft Deutschlands.
Die Branche hat weltweit nach wie vor mit den Folgen der 2008 geplatzten Blase im Schiffbau zu kämpfen. Und eins ist klar, die Zukunft des deutschen Schiffbaus liegt in den technologisch anspruchsvollen Lösungen von Spezialschiffen. Und hier gibt es auch eine Vielzahl von ganz beeindruckenden Beispielen.
Für den Nord-Ostsee-Kanal bleibt es beim bekannten Zeitplan. Bis zum Jahr 2025 soll er von West nach Ost Stück um Stück saniert und ausgebaut werden. Der Bund rechnet dafür nach Angaben des maritimen Koordinators mit Investitionen von gut 1,3 Milliarden Euro. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig mahnte die Bundesregierung, den Kanal zügig und verlässlich auszubauen, um dessen Nutzer nicht auf andere Seerouten zu vertreiben.
Sollten die Schleusen immer wieder mal im Schlick stecken bleiben, dann plant die Schifffahrt eben um. Dann geht es nicht mehr über Hamburg, Brunsbüttel, Lübeck. Dann geht es eben über Seebrücke, Antwerpen und Rotterdam, direkt in den Ostseeraum mit Großschiffen und nie dagewesenen Havarierisiken für die sensible Ostsee, meine Damen und Herren. Ein maroder Kanal bringt den Hamburger Hafen in Gefahr und damit Zehntausende Arbeitsplätze.
Sowohl Albig als auch Merkel warben dafür, das sogenannte Maritime Bündnis für den Branchennachwuchs gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zu stärken.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 2 Minuten heulten die Sirenen und in Israel standen Verkehr und öffentliches Leben still. Die Menschen verharrten im Gedenken an die unter dem Naziregime 6 Millionen ermordeten Juden. Vom Holocaust-Gedenktag berichtet aus Tel Aviv Bettina Marx.
Bei der Auftaktveranstaltung in Jerusalem am Vorabend des Holocaust-Tages sprach Alisa Wittis-Schomron, eine der letzten Überlebenden des Warschauer Ghettos. Mit 14 Jahren gehörte sie zu den jüdischen Widerstandskämpfern, die sich gegen die Nazis zur Wehr setzten. Noch vor der Niederschlagung des Aufstands entkam sie dem Ghetto und überlebte später auch das KZ. Es sei ihre Aufgabe, das Gedenken an die nächste Generation weiterzugeben, sagte sie. Gedenkt unseres Volkes, das ermordet wurde, erinnert euch an die Kämpfer und achtet die Würde des Menschen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schlug in seiner Rede einen Bogen vom Holocaust zu der aktuellen Lage im Nahen Osten. Israel als jüdischer Staat sehe sich existenziellen Bedrohungen gegenüber, erklärte er. Der Iran habe ganz offen seine Absicht kundgetan, Israel zu vernichten. Doch der jüdische Staat sei in der Lage und willens, dies zu verhindern. Wir werden nie wieder in eine Lage kommen, wo es zu spät ist. Wir werden nie wieder hilflos vor denen stehen, die uns töten wollen. Wir werden wissen, was wir tun müssen, um uns zu verteidigen. An diesem Ort und an diesem Tag verspreche ich, es wird niemals einen weiteren Holocaust geben. Die Auffassung, dass Israel sich einer tödlichen Bedrohung aus dem Iran gegenüber sieht, wird von den meisten Israelis geteilt. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die es ablehnen, den Holocaust-Gedenktag für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Zum Beispiel die Historikerin und Holocaust-Expertin Hanna Jablonka. Sie sagte im israelischen Radio: Wir konzentrieren uns in den Reden und den Lehren, die wir ziehen, auf den Staat und auch da natürlich nur auf den militärischen Aspekt, nicht etwa auf die Kraft des Geistes oder der Kultur. Es geht nur darum, wie stark wir sind und dass nie wieder ein Holocaust geschehen wird. Unsere einzige Botschaft ist unsere militärische Stärke. Sie beklage diese Entwicklung. Stattdessen sollte man in Israel an die reiche jüdische Kultur erinnern, die durch die Nazis zerstört worden sei. Darüber hinaus müsse Israel sich auch selbst fragen, ob es der Lehren aus dem Holocaust gerecht werde.
Die Erwartungen an den neuen Papst Franziskus sind hoch. Impulse beispielsweise für die Ökumene, also mehr Einigkeit und Zusammenarbeit der christlichen Kirchen, erhofft sich der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider. Er war heute im Vatikan zu Gast. Aus Rom berichtet Tillmann Kleinjung.
Der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider schwärmte nach seiner Begegnung mit dem neuen Papst gar von einer neuen Öffnung der katholischen Kirche.
Ich denke, dieser Papst ist gewillt, Türen zu öffnen, Fenster zu öffnen, sodass auch neue Bewegungen möglich werden. Da bin ich ganz sicher.
Die ökumenische Situation in Deutschland ist weltweit einzigartig. Hier stehen sich zwei praktisch gleich große christliche Kirchen gegenüber, mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Evangelisch-katholische Ehepaare können zum Beispiel nicht gemeinsam an katholischen Eucharistiefeiern teilnehmen.
Mit dem Papst habe ich jetzt keine Probleme angesprochen und keine Bitten geäußert, dass ich dieses oder jenes öffnen möge. Meine Einschätzung war, er hat jetzt so viel anderes um die Ohren, dass es ausreicht, sich kenntlich zu machen und eine Basis zu legen für weitere Gespräche.
Papst Franziskus hat bereits einen starken ökumenischen Akzent gesetzt. Er spricht von sich selbst nur als Bischof von Rom. Damit werde, so Schneider, das Imposante des Papstamtes reduziert. Der EKD-Ratsvorsitzende sprach von einer brüderlichen Begegnung auf Augenhöhe und versicherte, auch evangelische Christen beten für Papst Franziskus.
Das war ein sehr entspanntes, freundliches Gespräch. Wir waren einander einig, dass wir den Weg des Glaubens, des Zeugnisses für Christus gemeinsam zu gehen haben. Und was für mich ganz eindrucksvoll war, es war also nicht nur eine Begegnung, wo man sich von Kopf zu Kopf ausgetauscht hat, also rein intellektuell, sondern auch eine von Herz zu Herz.
Die evangelische Kirche in Deutschland hat ganz konkrete Erwartungen an diesen Papst. Im Jahr 2017 jährt sich die Reformation Martin Luthers zum 500. Mal. Das soll kein ausschließlich deutsch-protestantisches Fest werden. Wir feiern die von Martin Luther angestoßene Umkehr zu Jesus Christus, sagt Nikolaus Schneider und zeigt sich überzeugt, dass auch Papst Franziskus mitfeiern kann.
Wir haben eingeladen, dass wir dies ökumenisch feiern können und dass auch die römisch-katholische Kirche an dieser Feier teilnimmt, aber jetzt nicht nur irgendwie teilnimmt, sondern auch ihre Akzente setzt.
Ob der Papst diese Einladung annehmen wird, ist ungewiss. Bisher hat Rom immer wieder betont, dass für die katholische Kirche das Reformationsjubiläum kein Anlass für große Feiern sei.
Knapp ein halbes Jahr nach der tödlichen Schlägerei am Berliner Alexanderplatz hat sich ein Hauptverdächtiger den deutschen Behörden gestellt. Der 19-Jährige war zunächst in der Türkei untergetaucht und wurde heute am Flughafen Tegel festgenommen. Damit wurden alle 6 Tatverdächtigen, die den 20-jährigen Johnny K. bei einer Schlägerei tödlich verletzt haben sollen, gefasst. Der Prozess soll am 13. Mai beginnen. Matthias Bartsch berichtet.
Innensenator Frank Henkel nannte es einen guten Tag für die Berliner Polizei und Justiz. Dass sich ein halbes Jahr nach der tödlichen Prügelattacke vom Alexanderplatz auch der Hauptverdächtige gestellt hat, sei ein Zeichen, dass sich Hartnäckigkeit bei der Strafverfolgung bezahlt mache. Auch Justizsenator Thomas Heilmann zeigte sich erleichtert, dass jetzt alle Tatverdächtigen im Fall Johnny K. gefasst sind. Er sei zuversichtlich, dass alle zusammen im Mai auf der Anklagebank sitzen werden. Heilmann ist überzeugt, dass die vor einigen Tagen aufgenommenen türkischen Ermittlungen eine entscheidende eine Rolle gespielt haben. Ono U. besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er konnte also nicht ohne weiteres an Deutschland ausgeliefert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach vor einigen Wochen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan über den Fall und sie setzte sich für eine Strafverfolgung ein. In der Türkei hätte Ono U. eine längere Strafe gedroht. Vor allem wird dort kein Jugendstrafrecht angewendet. Der 19-Jährige galt früh als treibende Kraft bei der Prügelattacke. Er war kurz nach der Tat in der Türkei untergetaucht, wie ein zweiter Verdächtiger. Mit Ono U. sind jetzt alle 6 Tatverdächtigen gefasst. Ob ihnen zusammen mit den anderen der Prozess gemacht wird, gilt als wahrscheinlich, ist aber noch unklar.
Schon 2030 könnte extreme Armut weltweit beendet sein, meint eine Initiative. Doch dafür müsse auch die Bundesregierung etwas tun. Prominente wie Bono oder Herbert Grönemeyer wollen der Politik deshalb im Wahljahr verstärkt auf die Finger schauen.
Es ist Zeit, dass wir unsere Augen öffnen.
So lautet der Schlüsselsatz im neuen Kampagnefilm der entwicklungspolitischen Lobbyorganisation One. Mit ihm wollen Bono, Herbert Grönemeyer und Anna Loos auf die Ärmsten der Armen hinweisen. Vor allem in Afrika können viele Menschen sich kaum ernähren. Ärzte und Krankenhäuser sind zu weit weg oder das Wissen über bessere Anbaumöglichkeiten von Obst und Gemüse kommt einfach nicht bei ihnen an. Deshalb wollen die Promis Druck machen und trafen sich dazu am Nachmittag in Berlin mit Angela Merkel. Zu viele Versprechen von Politikern würden nicht gehalten, so Grönemeyer. Auch Deutschland wäre von seinem Ziel, 0,7% der Wirtschaftsleistung in Entwicklungsprojekte zu stecken, weit entfernt. Grönemeyer weiß, dass gerade im Jahr der Bundestagswahl seine Stimme als Promi angehört wird.
Sie sollen nicht denken, das verschlabbert. Ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit ist sehr daran interessiert, an Armutsbekämpfung, auch speziell hier, weil es in Deutschland auch anfängt. Und ich glaube eher, die Regierung versucht, sich da rauszuschleichen. Und wir sind dafür da, ununterbrochen Druck auszuüben.
Aber selbst wenn reiche Länder die versprochenen Summen aufbringen würden, auch in den Nehmerländern müssen die Bedingungen stimmen. Nicht immer kommt das Geld da an, wo es hin soll. Mehr Nachhaltigkeit im politischen Denken und mehr Transparenz in der Wirtschaft. Für U2-Sänger Bono wichtige Schritte für eine gerechtere Welt.
Generally, transparency is good.
Transparenz ist gut und der Kampf gegen Korruption ist der Schlüssel dazu. Korruption bringt mehr Kinder um als all die anderen Krankheiten. Und unser Mittel dagegen heißt Transparenz.
And we have a vaccine for that. And it's called transparency.
Bono und Herbert Grönemeyer, sie verfolgen hehre Ziele. Konkrete Projekte aber fördert One nicht. Ihre Kampagne Ich schaue hin soll vor allem ein Leitfaden für die nächste Bundesregierung sein, nicht nur zu versprechen, sondern auch tatsächlich zu investieren.
Aus Berlin berichtete Caroline Gagidis. Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher ist tot. Sie starb im Alter von 87 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Von 1979 bis 1990 war sie Regierungschefin, die erste, der ein Adelstitel verliehen worden war. Ein Nachruf von Thorsten Huhn.
Kein Mann könne ihr das Wasser reichen, hieß es in einem Lied, mit dem im Wahlkampf 1983 für Margaret Thatcher geworben wurde. Und so war es auch für lange Zeit im politischen Leben Großbritanniens. 11 Jahre lang war Thatcher Premierministerin. Am 4. Mai 1979 wurde sie zum ersten Mal mit der Regierungsbildung beauftragt.
Her Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration. And I have accepted.
Ihre Majestät, die Königin, hat mich gebeten, eine neue Regierung zu bilden. Und ich habe das akzeptiert. Thatcher war die erste Frau an der Spitze einer europäischen Regierung. Sie veränderte Großbritannien nachhaltig. Die Eiserne Lady, wie sie wegen ihrer Unnachgiebigkeit genannt wurde, baute sozialstaatliche Leistungen ab und reduzierte den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft. Viele Unternehmen wurden während ihrer Amtszeit privatisiert, zum Beispiel British Airways und der Ölkonzern BP. Thatcher kümmerte sich nicht um die Meinung der Menschen, sie zeichnete sich durch Prinzipientreue und Hartnäckigkeit aus. Ich habe nur eine Sache zu sagen, erklärte sie im Unterhaus. Sie können ihre Meinung ändern, wenn sie wollen. Die Dame, und damit meinte sie sich selbst, wird ihre Ansicht nicht ändern. Diese Gradlinigkeit hatte sie wohl ihrem Vater zu verdanken. Der habe sie dazu erzogen, erzählte sie mal, immer ihren eigenen Vorstellungen zu folgen. Die härteste Sache in meiner Kindheit war, dass mein Vater mir sehr deutlich gesagt hat, folge nicht der Masse, nur weil du Angst hast, anders zu sein. Entscheide selbst, was du tun willst. Die Eiserne Lady brach die Macht der britischen Gewerkschaften, die lange Zeit für ihre ausufernden Streiks bekannt waren. Sie zog 1982 in einen für sie erfolgreichen Krieg gegen Argentinien um die Falklandinseln, was ihre Popularität im Land erhöhte und ihre Wiederwahl im darauffolgenden Jahr beförderte. 1984 erreichte sie in harten Verhandlungen mit der EU den bis heute gültigen Britenrabatt. Berühmt wurde auch Thatchers eindeutiges Nein zu Beschlüssen der Europäischen Kommission 1990.
No, no, no.
Der deutschen Wiedervereinigung stand sie skeptisch gegenüber. Sie fürchtete ein zu starkes Deutschland. Im Herbst 1990 sank ihr Stern. Ihre innerparteiliche Position war geschwächt. Viele Abgeordnete der Tories fürchteten, sie würden mit Thatcher an der Spitze die nächste Unterhauswahl verlieren. Im November 1990 erklärte sie ihren Rücktritt.
We're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years.
Wir verlassen die Downing Street für ein letztes Mal nach 11,5 wundervollen Jahren. 2000 und 2001 erlitt sie mehrere Schlaganfälle, die auch zu Gedächtnisstörungen führten. Seit Mitte 2008 litt sie unter fortgeschrittener Demenz. Ihre Tochter Carol thematisierte die Erkrankung in einem Buch. Bei ihren wenigen Auftritten in der Öffentlichkeit wirkte sie abwesend. Heute Morgen ist Margaret Thatcher nach einem Schlaganfall im Alter von 87 Jahren gestorben.
Und soweit das Echo des Tages. Am Mikrofon war Claudia Benoit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.